Achtung, Achtung, es geht los. Hört ihr? Es geht los.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Wir sagen Hallo, ich bin Lisa. Heute ist Lars nämlich nicht im Studio, deswegen übernehme ich jetzt zusammen mit Flo.
Hallo.
Und Jasmin ist auch dabei.
Moins.
Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Wir erzählen euch heute alles von dem neuesten Horror, glaube ich, Maxine. Wir haben auch eine Top 1. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was es sein wird. Lass es nämlich nicht, darum ihn zu haten. Und jetzt hört ihr ganz kurz erstmal Beyoncé und Miley Cyrus mit Second Most Wanted. Ganz viel Spaß!
Was dann?
Wir sind jetzt bei... Also, ich weiß nicht, was ich hier heute für Jingles einstelle. Ich habe einfach random aus der Liste ausgewählt. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich hoffe, ihr könnt lachen.
Immerhin sind es nicht dieselben vier wie sonst immer, die wir irgendwie Lars immer so schön sagt.
Ja, ich habe extra darauf geachtet, dass ich Jingles nehme, die ich vorher noch nie gelesen habe.
Jetzt die Frage, warum man die vielleicht vorher noch nie gelesen hat.
Ja, also... Ich habe aber auch schon ich habe zwei drin, die ich öfter mal gelesen habe, weil ich die mag. Aber ich habe jetzt erstmal gerade Sachen ausprobiert, die ich so noch nicht kannte. Wow. Okay, anyways, wir sind bei den
Filmstarts der Woche.
Genau, und da fangen wir, glaube ich, gleich mit dem absoluten Top-Film der Woche an.
Der Film der Woche, wir haben, glaube ich, den Einspieler gerade nicht da, aber die Top 1.
Top 1.
Ist bei uns jetzt Kinds of Kindness, weil Lars uns nicht reinreden kann.
Yeah. Ich habe ihn auch nicht gesehen.
Ich habe gar nicht mitbekommen, dass Lars irgendwas...
Lars hat eine Meinung dazu gehabt,
das ist korrekt.
Und war nicht gut.
Genau, der neue Film von Yorgos Lanthimos. Diesmal, wenn ich das richtig mitbekommen hatte, wieder mit demselben seinem griechischen Kollegen Schreiberling dazu, dessen Name ich kurz nachschauen möchte, wenn ich es irgendwie hinkriege. Thisimis Philippou.
Genau, sein Schreibpartner von Dogtooth und Lobster.
Genau, den weirderen Filmen von ihm, ja. Wie auch manchmal gesagt wird. Ich selber habe leider nur die normaleren Filme bis jetzt von ihm gesehen, ja. Favorite und Poor Things. Genau, den hat er jetzt...
Zugängliche Standards hast du gesehen von ihm.
Korrekt. Den hat er jetzt sehr schnell nachgeschoben nach Poor Things, weil er anscheinend irgendwie einen guten Draht zu Emma Stone hat und die aktuell seine Muse ist. So wie das...
Weiß ich nicht, ob man das so framen muss. Vielleicht haben die auch einfach eine gute Arbeitsbeziehung und hatten Bock, noch was zu machen.
Okay, ich habe jetzt einfach das Framing übernommen, was ich so wahrgenommen habe von außen, deswegen...
Ja, aber ich glaube, die verstehen sich einfach gut. Which ja. is nice.
Genau, ich versuche euch jetzt so ein bisschen zu sagen, was die Handlung ist. Ich gebe mir Mühe, ohne zu viel zu verraten potenziell. Wollen wir jetzt schon Content Notes vorwegschieben oder erst dann...
Wir können es direkt machen. Es ist halt ein Episodenfilm in 3 Episoden, das kann man schon mal so sagen. Ja. Und der Film beinhaltet Themen von High-Control-Groups, also Kulten und sehr kontrollierten Beziehungen. Es behandelt Themen von fragwürdigem Konsent. Es behandelt Themen von Selbstverletzung, von gestörtem Essverhalten, von sexueller Gewalt in Beziehungen und außerhalb.
Ja.
Inklusive... Also das gehört
und alles
dazu,
sehr explizit
aber
gezeigt.
Abtreibung und so weiter. Das,
also ja, das auch noch.
Wer sowas nicht, dann sollte der den Film meiden, genau.
Ja, achtet auf euch selber, ihr müsst es wissen.
Genau, also ich war nicht 100% überrascht, als aus dem Kino Leute rausgegangen sind, sage ich mal. Genau, wir fangen an, erste Episode. Es geht, wir haben Jesse Plemons im Mittelpunkt, der einen Unfall bauen soll. Und auch tut, aber wohl nicht so, wie ihm gesagt wird. Er hat einen Vorgesetzten, der auch irgendwie sehr viel Einfluss nicht nur auf seine Arbeitswelt hat, gespielt von Willem Dafoe, sondern auch anscheinend auch auf sein ganzes Leben. Und der ihn halt im Grunde kontrolliert, so. Und halt wirklich alles ihm vorgibt, was er tun soll. Und dann folgen wir dem einfach. Ich glaube vermutlich, ja, das sind so
ich finde schon,
mehrere
das schon
Tage.
Genug gesagt eigentlich, weil das ja schon eigentlich, das ist ja eigentlich, worum es geht. Ne?
Ja, und dann, wir folgen ihm mehrere Tage und sehen dann eben, was passiert. was er da, wenn er da tut, was er tun soll oder vielleicht auch eben nicht. So. Dann geht's weiter mit der zweiten, und also es gibt eine Figur, die heißt RMF, und im ersten, die erste Episode ist der Tod von RMF.
Ich glaube,
mich gerade nicht alles täuscht. Die zweite ist RMF liegt auf dem Tisch im Deutschen, ist großartig. Da sind wir dann, Moment, wir haben natürlich wieder Jesse Plemons als, also er ist im Grunde so unser Schauspieler, der uns hier die ganze Zeit mit begleitet, genauso wie auch fast alle andere, wie Margaret Qualley, Willem Dafoe und genau. So. Aber er ist halt im Grunde immer die Hauptfigur.
Er ist in zwei von drei Episoden die Hauptfigur.
Genau, und der zweiten spielt dann den Polizisten, dessen Frau verschwunden ist, oder wenn man am Anfang auf jeden Fall weg ist. Die ist irgendwie Wissenschaftlerin, ist auf hoher See verschollen. Die kommt dann wieder und auch dann passieren komische Dinge. Es ist alles nicht so 100%. Er ist vielleicht komisch, sie ist vielleicht komisch. Es passieren Dinge, die dafür gesorgt haben, dass Leute aus dem Kinosaal gegangen sind.
Ja, aber auf jeden Fall, er zweifelt daran, ob sie wirklich zurückgekommen ist.
Genau.
Ja. Und man kann noch kurz, bevor wir weiter erzählen, ist ja auch meist so, dass auch in diesen Universen, das ist ja so eine Realität, die so nah und aber ein bisschen schräger ist, meist auch das, was man als Zuschauer oder so erwartet, einfach in eine ganz andere Richtung läuft. Und deswegen das so schräg funktioniert.
Lass uns den dritten
Akt. Lass mal kurz den dritten Akt, dann können wir da weitermachen. Ich habe schon wieder vergessen, wie die letzte Episode hieß. Auf jeden Fall hat es ja auch RMF im Titel, weil das irgendwie der Aufhänger ist, so ein bisschen. Da begleiten wir dann, da ist dann, würde ich sagen, Emma Stone unsere Hauptfigur zum ersten Mal, aber Jesse Plemons ist auch von Anfang an mit dabei. Und da begleiten wir dieses Duo aus den beiden, die anscheinend zu irgendeinem, ich würde behaupten, Schwurbelkult.
Ja, zu einer Sekte.
Würde ich jetzt mal.
Sie gehören zu einer Sekte.
Genau, gehören, die auf der Suche nach einer mehr oder weniger auserwählten Person eine sind.
Art Messias, ne?
Ja, irgendwie sowas. Und dann begleiten wir eben vor allen Dingen Emma Stone, dann, was da passiert, während die das suchen und da wieder Leute Entscheidungen treffen, die eben dafür sorgen, dass eventuell Sachen ein wenig derailen. Und im Grunde, ich habe gesagt, für mich waren es im Grunde so ein bisschen drei Kurzfilme, die da als Paket ins Kino kommen, aber halt auch wirklich, desto länger man drüber nachdenkt, also so ging es mir zumindest, am Anfang, kurz danach war ich noch so, dass es alles, ja, kann man auch jetzt in unterschiedlichen Reihenfolgen und sowas gucken, aber desto länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr ist es halt so, es gehört schon sehr, sehr stark zusammen.
Schon ein Paket.
Ja, ich würde es als, also Triptychon ist ein Begriff, der auf jeden Fall im Promomaterial verwendet wurde und so würde ich es auch bezeichnen, sozusagen, das ist einfach eine sozusagen dreiseitiges Bild ist, das aufeinander Einfluss nimmt und sich gegenseitig erklärt. Und ich glaube, es geht nach meinem Dafürhalten vom Rätselhaften zum Expliziten, über den, von was die Themen angeht, über den Verlauf des Ganzen. Also in der ersten Episode wird es noch als eine Frage, also als ein Kernmysterium aufgebaut, warum macht der das, was ist hier eigentlich los? In der mittleren wird es dann halt schon deutlicher und einige Themen werden halt überhöht, aber sie kommen in die Handlung rein, offenbarer, und in der dritten geht es dann halt ganz klar um eine Sekte als klassisches Beispiel von einer High Control Group. Die Gewalt wird alltäglicher und offensichtlicher, halt auch zum verstörenden Effekt, und wenn man die dritte halt gesehen hat, erklärt das auch ein bisschen, was in den vorherigen an Dynamiken passiert ist.
Ja, oder man hat andere Filme von dem Regisseur vorher gesehen, dann ist eigentlich auch so eigentlich alles möglich. Genau, und noch zu sagen, auch also styletechnisch, wir haben ja die Figuren in mehreren verschiedenen Rollen zu sehen, haben wir auch hier immer unglaublich interessante Styles der Hauptcharaktere, ob es Frisuren, Bärte, Klamotten, alles ist, hat man hier. Die konnten schön, also hier auch Schauspiel konnten die schön alle oft tun, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Schauspielerisch legen sich alle ins Zeug und merkt, die haben alle Bock, da zu sein und das Ding zu machen und halt auch wirklich tief in die teilweise eben seltsamen Rollen und Situationen reinzugehen. Kostümausstattung, also auch die Autos und die Häuser und so etwas, sind alle ganz, ganz fantastisch gestaltet, so wie du es halt ja auch schon angedeutet oder beschrieben hast. Und das Ganze sorgt halt dafür, dass man zwar dieselben Schauspielenden sieht und das auch wahrnimmt und dass die halt auch jeweils ähnliche Archetypen in den Storys verkörpern, aber dennoch als separate Figuren ganz klar und eindeutig erkennbar sind.
Ja.
Ja, und ganz besonders an dem Film ist ja auch, der ist ja auch sehr hoch produziert. Wir haben eben diese Schauspieler, aber auch von der Optik und der Ausstattung ist es eben, weil es ist ja eher ein Independent-Film, der eigentlich wie ein mega Riesenfilm, also
ist es so independent, wenn Disney mitproduziert hat?
Nein, ich meine jetzt, das ist ja dieser Schnitt. Ne? Es ist eigentlich Independent-Kino, aber es ist im ganz großen Stil.
Ich sehe, was du meinst, aber ich bin halt so, es ist halt immer noch, am Anfang kommt auch das Searchlight-Logo, es ist halt...
Nee, darum geht's nicht.
Ja, aber es geht doch nicht vom... Es ist ja ein Searchlight-Film, da steckt ja schon auch einfach eine gewisse Menge Geld drin und dann ist es ja nicht mehr so krass independent einfach.
Ich meine ja nicht, wie es produziert ist, sondern die Art des Films.
Also ich finde, das passt ja gut in diese ganze Sparte rein.
Das Experimentelle meine ich jetzt so, was man eigentlich sich nicht traut, mit so viel Geld zu machen. Weil man ja damit klar sein muss, dass man baden geht. Verstehst du? Also
Lass uns von der Definition ist independent ein Genre oder eine Produktionsform weggehen. Die dauert lange und ist grundsätzlich fruchtlos. Ich sehe schon, dass es ein Film ist, der ungewöhnlicherweise mit diesem Level an Budget gemacht wird und ein eher an Filme, die normalerweise kleinere Releases haben, erinnert, wie halt die frühen Lanthimos-Filme. Es ist halt so, er hat sich wahrscheinlich das Standing gekauft, diesen Film machen zu können. Und er hat halt Stars dabei, die All-In gehen. Also das ist, glaube ich, ein Thema auch der Releases dieser Woche, dass das Star-Kino, also ein Kino, das von RegisseurInnen und Schauspielenden getrieben ist, die eben Herzensprojekte verwirklichen und mit ihrem Namen genug Leute anziehen, dass sie reingehen, dass die halt ermöglichen, dass andere Themen behandelt werden, als wir das jetzt in den letzten Jahren das Franchise-Kino oft gesehen haben. Und ich befürworte das erstmal auf einer ganz grundsätzlichen Ebene. Und wenn ich noch darf, würde ich zu Kreuz auf Kindness noch sagen, viele Reviews werden euch sagen, das ist ein Film, der ist einfach weird und Yorgos Lanthimos ist zurück in seiner Freak-Ära. Ja, mag alles sein, aber es ist halt auch ein Film, der sehr ernsthaft und konsistent Themen behandelt. Und das sind eben Themen von Sekten oder High-Control-Groups und halt eben auch allgemein Beziehungen, in denen eine Teil der Beziehung sehr starke Kontrolle über die andere ausübt. Da werden Symbole reingebracht, da gibt es viel Psychosexuelles, das aber nicht notwendigerweise als das ist freaky dargestellt wird, sondern eben Leute, die andere kontrollieren wollen, benutzen Sexualität als ein Kontrollinstrument, um das zu tun. Genauso wie halt Essen und selbstverletzendes Verhalten dort als Kontrollinstrumente in einem größeren Kontext von Machtgefälle und Missbrauch dargestellt werden. Das sind halt Themen, die sich durch alle Episoden durchziehen. Ich würde sagen, am Ende geht es halt in dem Film halt darum, diese Arten von Beziehungen und auch, warum Menschen diese eingehen und auch, warum sich daraus lösen. Also wie das Ganze ineinander greift. Und es ist für die Sehgewohnheit wahrscheinlich eben ungewohnt, da so Wife-Sharing-Leute zu treffen und Dominanz-Submissiv-Beziehungen, aber man sollte sich nicht davon ablenken lassen, sondern eben auf den Kern dahinter gucken, was sind die Dynamiken, die es treiben und wo findet da halt auch Gewalt statt.
Ja. Ja, genau. Also da steht. Ich glaube,
Lisa wollte kurz was einfallen.
Und man kann natürlich auch, ich glaube, das ist so ein Film, wenn man den mehrfach guckt und versucht, dahinter zu gucken, entdeckt man da auch nochmal so Themen. Es ist ja nicht wirklich, ich wollte sagen, es ist ja auch nicht wirklich eine Satire oder so. Es ist ja, es nimmt ja Themen, die existieren in der Welt und verpackt die einfach nur anders und stößt vielleicht Leute darauf, die sagen, oh ja, sowas gibt's. Und ja, es ist ja nicht so, dass, es ist ein bisschen übertrieben oder schräg, aber es ist ja nicht so, dass es manche Themen oder Ängste, zum Beispiel wenn der Mann denkt, die Frau, die zurückkommt, ist nicht sie, das sind ja Ängste, die existieren und so. Und dass dass eben damit anders hier umgegangen wird.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch in der Episode, er ist halt ein Polizist und es gibt halt Statistiken, dass Polizisten in einer höheren Prozentzahl gewalttätig gegenüber PartnerInnen werden und eben halt auch, da das nicht verfolgt wird, die haben eine höhere, das hat halt eben, also sozusagen durch ihre Machtposition, deswegen ist er Polizist und gleichzeitig ist es halt auch ein Phänomen, dass sehr viele Ehemänner ihre Frauen verlassen oder ihnen Gewalt antun, wenn die durch irgendetwas erworbene Behinderungen oder Krankheiten bekommen, also sozusagen auch auf der anderen Seite stellt das ein Angstszenario dar, dieser Film, und das ist aber auch interessant, dass man es eben auf beiden Seiten betrachten kann, allein diese eine Episode erlaubt halt drei oder vier verschiedene Lesarten, die sich alle um diese Themen drehen und alle funktionieren, je nachdem, von welchem Punkt man reingeht und aus welcher Perspektive man es betrachten möchte. Also es lohnt sich, würde ich dir zustimmen, auf jeden Fall das mehrmals zu gucken, weil eben so viele verschiedene Lesarten auch für die einzelnen Episoden möglich sind.
Und ich empfehle auf jeden Fall, wenn man schon gegessen hat, reinzugehen. So.
Ach. Ich glaube, das ist von jedem individuell abhängig.
Ja, Lisa.
Ja. Also ich finde ehrlicherweise, dass es wie ein Film klingt, den ich mir doch irgendwann doch noch geben möchte. Ich finde nämlich, dass es überhaupt nicht klingt wie Killing of a Sacred Deer.
Nein.
Insofern, das auf jeden Fall, ja, das reicht mir, um ihn sehen zu wollen. Er ist nicht wie Killing of a Sacred Deer, der einzige Lanthimos, den ich nicht gut fand. Insofern, ja, das klingt eigentlich soweit ganz interessant. Wenn ihr Bock auf den Film habt, oder möchtet ihr gerne noch was sagen?
Nein,
ich hätte jetzt nur noch gesagt, das Gute daran, dass es knapp einstündige Kurzfilme ist, sind, dass die fast 3 Stunden relativ schnell vorbeigehen auch.
Hm.
Also ist doch durchaus kurzweilig, weil das ist auch manchmal, ne, so eine kleine Warnung, es sind wieder 160 Minuten plus.
Das ist tatsächlich auch das, was mich davon abgehalten hat, ihn zu schaffen diese Woche.
160 ich wusste am Anfang zum Beispiel nicht, dass es 3 Episoden waren und war positiv überrascht, wurde dann der erste, weil wir haben so minimale Abspende, kann man schon mal sagen, drin, dass das auch offensichtlich gesagt wird. Also
dass man auch im Kino gehen kann, wenn der erste Teil vorbei ist, oder wie?
Ja, aber ja, die anderen sind
rausgehen.
Genau, beim zweiten Episode sind die Leute aber noch vor dem Abspann des zweiten gegangen.
Okay.
Obwohl er kurz danach wirklich zu Ende war. Und dann das Krasse ist, ich habe auch immer mitbekommen, wenn Leute das Kino verlassen, wenn irgendwas passiert, ja, ist auch das High erreicht, da kommt nicht nochmal sowas. Das heißt, wenn sie drinnen sitzen bleiben, meistens ist ja so, dass es wirklich ein Peak, da kommt meist nicht wirklich nochmal was Schlimmeres.
Also hängt davon ab, welche der Sachen, aber ich würde sagen, prinzipiell gut für die Leute, dass sie auf sich selber geachtet haben. Bei diesem Film ist es halt nicht so ein, also ich glaube, die wenigsten gehen wirklich aus einem Protest gegen den Film, sondern aus, diese Themen belasten sie zu sehr, und dann finde ich es auch sinnvoll, da die eigene psychische Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen.
Ah, das Krasse, das heißt, du sagst das eben, ne, mit der psychischen Belastung, und wir hatten auch gestern das Thema nochmal kurz, und ich denke immer nie so. Ich denke nur, die können das nicht ab und jetzt verschwinden die.
Weißt
du, ich denke das zu einfach, weil ich denke, die halten nichts aus.
Ja,
was ist denn da
ich
los?
Glaube, es oder waren
sind,
schon
die,
auch
die sind nur Tatort gewöhnt oder
ich
so.
Ich glaube, es waren schon auch die schockierenden Bilder, die noch dazu geführt haben, dass die Leute auch gehen. So ist es nicht. So, ich glaube auch nicht tatsächlich, dass jeder unbedingt selber die Realisation hat, warum er geht unbedingt, sondern Leute sehen teilweise schockierende Bilder und gehen dann, weil halt wahrscheinlich ihr Körper einfach allgemein auch da dann sagt, einfach reagiert und halt sagt, lass mal lieber nicht machen. So, weil ich glaube, die Realisation, dass du selber weißt, warum du gerade gehst, ist dann nochmal ein Schritt weiter einfach.
Ja.
Ja.
So. Okay. Geht in den Film rein, guckt ihn euch an, auf jeden Fall.
Genau.
Wenn ihr halt nach den ganzen Hinweisen darauf, was kommt, euch sicher damit fühlt oder sowas, weil ich kann schon verstehen, wenn man auch sagt, ey, das ist vielleicht einfach auch nicht mein Ding.
Ja, wie gesagt, lohnt sich, 3 Stunden müsst ihr euch Zeit nehmen, und Emma Stone tanzt in dem Film auch.
Highlight.
Yay. Und zu dem Tanz passend hören wir jetzt, wenn ich es ankriege, das Brand New Bitch von Cobra. Ganz viel Spaß damit.
Weil ich einen Fehler gemacht habe, sind 6 Männer nicht mehr zurückgekommen von dem Einsatz.
7. Lieutenant Zip ist heute früh gestorben.
Und das Mikro wieder vergessen anzumachen. Ha! Wir sind zurück bei den
Filmstarts der Woche.
Genau. Und der Song Brand New Bitch passt auch sehr gut zu dem Filmstart der Woche, den wir jetzt gerade noch für euch vorbereitet haben, den ich auch nicht gesehen habe. Aber Flo, Jasmin und Robert werden euch bestimmt ganz viel davon erzählen.
Ja, wir haben nämlich noch Maxine geguckt. Den dritten Teil in der ich glaube, offiziell heißt es X-Trilogy von Ty West.
Ja, also wenn, dann verleihen wir das jetzt offiziell, wenn das nicht, aber ja, es wird so heißen.
Ja, in der Zusammenarbeit von Mia Goss und Ty West, die beide mehrere Funktionen in diesem Film übernehmen. Also Mia Goss spielt die Hauptrolle und hat produziert, und Ty West hat geschnitten und Regie geführt und Drehbuch geschrieben. Also wieder ähnlich, wie wir es eben hatten, eine Zusammenarbeit von Leuten, die offenbar Bock haben und sich gegenseitig kreativ befruchten. Was ich prinzipiell gut finde. Wer da wessen Muse ist, möchte ich auch gar nicht in die Reihenfolge stellen, aber auf jeden Fall, sie viben weiterhin miteinander. Genau, es ist halt die Fortsetzung von X. Das ist ein Horrorfilm, der in den 70er Jahren spielt und im Grunde Texas Chainsaw Massacre und Psycho auf einem Pornodreh in der Wildnis. Dann gab es Pearl, was Psycho-Horror im Jahr 1919 ist, wobei Mia Goss halt ihr absolutes Schauspiel-Talent rausholt. Und jetzt gibt es halt den Abschluss dieser Trilogie mit Maxine, der ja zur Hauptfigur des ersten oder zu einer der zum Final Girl des ersten zurückgeht, der Überlebenden, nämlich Maxine Minx, die es nun versucht, in Hollywood zu schaffen. Nach einer erfolgreichen Pornokarriere möchte sie in den Mainstream-Film einsteigen und es gelingt ihr auch, für einen Horrorfilm der Puritaner 2 gecastet zu werden. Gleichzeitig droht aber die Vergangenheit, sie einzuholen, weil ein ja, zwielichtiger Privatdetektiv, gespielt von Kevin Bacon, ihr nachstellt. Ganz, ganz großartig. Und das Ganze versucht sie halt mit ihren Mitteln zu lösen, was die Gewalt eines Final Girls und ihre zwielichtigen Halbweltkontakte aus der Pornoszene sind. Gleichzeitig geht in Los Angeles des Jahres 1985 der Nightstalker um und findet seine Opfer unter den Sexarbeitenden des Sunset Strip, zu denen auch Bekannte von Maxine gehören. Das Ganze strebt halt auf ein gemeinsames Ende dieser Handlungsstränge zu, dass ich jetzt nicht spoilern möchte.
Ja, genau, es fehlt jetzt wirklich genau 6 Jahre nach X, weil X war 1979 und jetzt sind wir 1985 und wir haben natürlich dazu auch das ganze Setting. Hollywood, der Film sieht aus wie aus dieser Zeit, also optisch, die Körnung, das alles, ja. Da sieht alles wahnsinnig schick aus. Wir haben geile Musik, die Musikauswahl durchweg ist sehr interessant und erstmal schon da holt der Film erstmal groß ab, weil produktionstechnisch da auch schon wieder einfach alles richtig gemacht wurde. Und manches gibt da Filme, die versuchen sowas, tun so und man sieht, das ist wie aufgesetzt, das ist so wie Anstrich. Aber hier hatte ich wirklich Gefühl, manchmal könnte der auch wirklich aus der Zeit eventuell sein.
Ja, es ist ein Commitment zum Worldbuilding, dass es fast zu Analog-Horror macht teilweise. Es werden, also von dem Film, der verwendet wird und den Sachen, die sie reinblenden. Das ist halt ein Film, der nicht mit dem Computer weißes Rauschen generiert, sondern weißes Rauschen auf einer VHS herstellt und aufnimmt und dann auf eine große Kinoleinwand bringt. Also er macht die kleinen Schritte. Er ist unglaublich intertextuell. Also es gibt kaum einen Frame, der ohne Anspielung oder zumindest den Vibe von irgendwas ist. Du hast dir den Soundtrack schon erwähnt. Poster an den Wänden, Figuren, Filme, die referenziert werden, haben alle irgendeine Bedeutung für das Gesamte.
Sterne, auf denen Zigaretten ausgetreten werden, sind auch ja, genau. Relevant einfach. Das ist wirklich, ich glaube wirklich, es gibt keinen Frame in dem Film, wo du nicht...
Sets gerannt, die man eventuell erkennen könnte.
Darf ich einfach?
Ja, du kannst jetzt weiter dran.
Es gibt einfach, glaube ich, wirklich keinen Frame, wo du nicht irgendwie halt eine Anspielung hast oder sowas, wo du halt, wenn du tief drin bist, wie Jasmin, die einfach, glaube ich, auch jede Anspielung erkannt hat, gefühlt.
Ich bin mir sicher, das nicht.
Hollywood ist ja auch Macht, ne? Einfach jemanden nicht ausreden lassen. Und da geht es auch darum, dass Leute Macht übernehmen wollen. Ne?
Könnt ihr alles entdecken oder eben auch einfach, glaube ich, sehr viel tatsächlich trotzdem genießen, auch wenn du nicht alles erkennst.
Und wir haben eine starke Frauenfigur auch noch auf der anderen Seite als Regisseurin, die auch so... Ja, du hast eben auch erst dann angesprochen, sie hat Stiefel an und hat auch ein bisschen so, wir haben Elizabeth Debicki, die auch schon von ihrem Auftreten, weil sie sehr groß ist, ja. Und das ist ja auch schon so ein, ja, dem kann jemand Angst machen, auch mir, Lisa.
Nee, die macht keine Angst.
Sie macht Angst, aber auf die richtige Art.
Aha. Es wird am Film auch gesagt, sie kann Angst, vorher wurde sie schon vorgewarnt, sie kann angsteinflößend sein. Ja, aber ja, wir haben einen super Cast wieder.
Ja, in diesem Erotik-Thriller-Genre ist es halt auch manchmal, was Leute einfach attraktiv finden. Und offenbar findet entweder Mia Goss oder Ty West große Butch-Tops attraktiv und...
gibt Schlimmeres, sag ich mal.
Genau, we can blame them.
Genau. Wollte ich auch sagen, auf jeden Fall das. Aber selbst die Outfits, also die einzelnen Outfits in ihren Komponenten haben Anspielung. Also sie hatte halt von der Frisur und von der Silhouette Anspielung an Dorothy Arzner, was eine lesbische Butch-Regisseurin war, die in den 40er, 50er Jahren gearbeitet hat. Und die Stiefel von Erik von Stroheim, das ist ein Regisseur, der in den 50, also in 10er Jahren auch schon so Erotik-Thriller gedreht hat. nur mal ein Beispiel, das kann man halt, man kann halt Freeze-Frame machen und darüber reden, wie die Leute aussehen. Und diese Tiefe an Anspielungen mag ich zu schätzen wissen, aber ich möchte auch sagen, der Film hat auch durchaus was zu sagen über halt Hollywood, du hast schon gesagt, Machtverhältnisse, was ist eigentlich gruselig, ist das Sexarbeit oder sind es die Umstände, in denen diese stattfinden muss? Könnte es nicht einfach auch ein Job sein, wenn Leute einen lassen würden? Und was bedeutet es halt eben auch, Leute dafür zu stigmatisieren, was sie arbeiten und wie das halt im Zusammenhang mit Machtstrukturen wie Hollywood und Polizei eben auch beeinflusst, welche Möglichkeiten Leute haben in ihrem Leben?
Man sieht ja auch, dass sie zu sagen, von jedem erkannt wird, alle sagen, ah, sie sind das und freuen sich, sie zu sehen. Ja. Aber sie wollen ja am besten natürlich, auch wenn sie wohl so oft tritt oder Dings, sie will ja unbedingt Schauspielerin werden. Aber das ist dann wieder das Hindernis, dass sie Schauspielerin werden kann. Mhm. Ne? Weil aber trotzdem ist sie in ihrer Branche da erfolgreich gewesen. Und ja, und trotzdem wollen sagen Leute, das wird auch nochmal angesprochen, das ist so ein schmutziger Bi-Horrorfilm, also sozusagen, und aber Erotik ist zu schmutzig. Das ist ja. Nee, damit wollen wir nicht viel zu tun haben.
Ja, es gibt auch total. Ja. Also in der ersten Szene schon, deswegen nicht zu viel gespoilert. Sie ist halt in einem Casting, das ist schon super gatekeepy, wie sie darüber reden. Ach ja, sie kommen aus der Erotikbranche. Ich habe gehört, da sollen sie bekannt sein. Und dann wird sie halt so zum Schauspieler aufgefordert, gibt ihr Bestes und danach fragen sie dann, können wir deine Brüste sehen, damit wir wissen, ob die passen? Und
Da habe ich, glaube ich, habe das nach dem Film noch zu Jasmin gesagt, ich fand das sehr schön, wie tatsächlich aber direkt da Ty West einfach bricht, weil wir als Zuschauer die Brüste nämlich nicht zu sehen bekommen. So, man rechnet damit, dass man jetzt einfach sie einmal schön von vorne einfach mit offenem Top sieht oder sowas, sondern so, nein, die Kamera geht drumrum und zeigt sie eben nicht.
Genau.
Weil, okay, das ist tatsächlich, wenn du Mia Goffs Brüste sehen willst, guckst du einfach
da musst X. Du, genau, es geht, genau, da kann ich gleich rüber zu X gehen, weil man, sie wird natürlich von der Vergangenheit auch verfolgt. Sie hat auch so Flashbacks und Erinnerungen, aber so abfetzend und so wenig, dass, also Maxine kann man erstmal komplett konsumieren und sich angucken, ohne die anderen Filme zu kennen. So, das erstmal. Und wenn man dann diese Fetzen so wenig, dass man eigentlich nicht so richtig weiß, was damals passiert ist, man weiß nur, da ist was groß passiert, Freunde sind gestorben und so weiter, dann muss man halt sich X angucken. Aber man kann das auch danach tun. Die Filme funktionieren sehr gut, unabhängig. Also ich glaube, alle, in welcher Reihenfolge man die überhaupt guckt, wäre, glaube ich, bei denen egal, auch wenn die aufeinander interessant aufbauen, wenn man weiß, manches weiß, aber...
Spielt sie immer denselben Charakter?
Also in X... Ja, also tatsächlich kann man, glaube ich, einfach immer ja sagen.
Auf eine Art,
auf eine Art und Weise tatsächlich. Also gerade die Hauptfigur aus X ist auch die Hauptfigur jetzt aus Maxine.
Alles klar. Der Dings ist einfach, wenn man sagt, Tor spielt 1919.
Genau, aber es ist halt das Prequel, aber sie greifen ineinander. X und Maxine bauen viel direkter aufeinander auf und Pearl ist eher so ein Ding, was thematisch nochmal daneben ist und das Ganze ergänzt und kontextualisiert. Mhm. Sozusagen, Pearl ist so die Origin-Story eines Monsters und die anderen beiden sind eben, ich würde sagen, Medienhorrorfilme. Und wo wir bei Genre-Einordnung sind, ich würde auch, selbst wenn ihr keine so Slasher-Horror-Leute seid, ist Maxine doch immer sehenswert, weil es sich halt auch sehr stark in diesem ganzen Neo-Noir-Genre Brian De Palma, Paul Schrader mit Hardcore, American Gigolo und so bewegt. So, das ist
Thriller-Bereich auf jeden Fall.
Ja, so. Genau.
Mit halt einigen doch durchaus harten Gewaltspitzen.
Ja.
Aber tatsächlich, also wenn ihr jetzt reingeht, um nur Gewalt sehen zu wollen, dann seid ihr tatsächlich auch ein bisschen falsch, weil es sich Ty West hält sich doch durchaus zurück. Aber wenn dann halt Gewalt zu sehen ist, dann ist sie meistens sehr explizit und ziemlich hart, aber halt eben gefühlt sind es so vier Spitzen auf dem ganzen Film verteilt.
Ja, und wir sehen halt auch fast nur Maxine Gewalt ausüben und bei den Mördern drumherum sehen wir die Auswirkungen der Gewalt, aber nicht die Tat tatsächlich. Das ist halt auch, fand ich auch sehr interessant, wessen Gewalt wir tatsächlich sehen.
Und die Gewalt ist auch mit alten Mitteln gemacht, viel mit Props und so Sachen, also ist auch, obwohl sich nicht gescheut wird, dass man eventuell sieht, dass das so gemacht ist, aber weil es eben so das ganze Paket eben so zusammenpasst. So, im Abspann hast du dann auch Wetter gesehen, die Leute in der Schwerin der Ringe damals, die da auch mitgemacht haben. Ich denke mal auch, dass er viel auf Digitales verzichtet hat, obwohl ja bestimmt manchmal gut bei den großen ausgestatteten, wenn die Straßen weit nach hinten gehen, eventuell wird er da in die Unschärfen das so gemacht, aber es ist so gemacht, dass es einfach man sieht es nicht. Es ist nicht, dass man denkt, ui, das sieht merkwürdig aus. Ich kann nur mir vorstellen, aufgrund des Budgets, ja, dass es so gemacht wurde.
Nee, auf jeden Fall sind da bestimmt digitale Korrekturen drin, aber es ist halt, ist ein Film, der sich super analog anfühlt. Und es ist ein Film, der, wenn, also Kinds of Kindness ist absichtlich unbefriedigend. Dieser Film ist absichtlich so gemacht, dass man am Ende zufrieden rausgeht. Ich bin zufrieden rausgegangen, ja, und wahrscheinlich werde ich Maxine öfter gucken als Kinds of Kindness, auch wenn ich über Kinds of Kindness mehr nachgedacht habe. Aber mich hinzusetzen und coole Referenzen aus einem Film rauszupicken und Spaß dabei zu haben, ist halt auch ein sehr befriedigendes Erlebnis. Und zumindest auf Englisch werde ich ihn mir ein zweites Mal in naher Zukunft gönnen.
Das ist ja auch fair einfach. Das klingt nach einem schönen Spaßhorror, so ein bisschen, ehrlicherweise.
Auch mit ernsten Themen natürlich wieder, die so, ne, diese ganzen Machtstrukturen, dies und das und Sektenkult eventuell oder Satanismus-Zeug oder was auch immer alles da umging.
Genau, man kann noch anwählen, also ich glaube, zumindest Jasmin und mir ging es so, ich glaube, es war für uns der bessere Satanic-Panic-Film, der in letzter Zeit rauskam, weil wir da mit Late Night with the Devil ja letztens auch schon einen hatten, der sich um die ganze Satanic-Panic-Phase in den USA kümmert und es hier auch eine große Rolle tatsächlich spielt.
Genau, auch wieder mit der Frage, wer übt hier eigentlich Gewalt aus?
Genau.
Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wer übt hier eigentlich Gewalt aus? Wenn ihr Bock auf den Film habt, Maxine, könnt ihr eigentlich in allen großen Kinos sehen. Da läuft der. Insofern ganz viel Spaß mit Maxine.
Und jetzt haben wir noch einen Banger vom Soundtrack, glaube ich.
Oh ja, Du hast recht. Ja, wir machen jetzt den Soundtrack erstmal, bevor ich weitermache. Korrekt, danke für die Info.
Um euch einen Eindruck zu geben, was da halt alles so, also welche Sleazy 80s Energie da mitkommt.
Yes. Viel Spaß damit.
Damals haben nur die Seher gewusst, dass einmal eine Zeit kommen würde, so wie diese. Dass Fenrir der Wolf kommt und die Sonne verschlingt. Und dass der Winter kommt und die Erde mit Schnee bedeckt. Sie wussten, es wird das Zeitalter der Axt und des Schwertes. Ruß würde vom Himmel fallen und Regen, der die Blätter vom Busch treibt. Und vor allem schwarzer Kohl wird sich breit machen in diesem, unserem Land.
Ja, also ich finde immer noch, ich habe die Top-Auswahl hier bei den Jingles getroffen. Peak-Comedy. Und wir sagen ganz, ganz doll Hallo zu Lars. Hi, Lars.
Dann sag ich doch mal ganz doll Hallo zurück.
Yay!
Hallo.
Hallo, Lars. Wie geht es dir? Wo bist du? Erzähl mal.
Mir geht's bestens. Besten Dank. Ich bin hier mitten im Film. Ich bin in Carlo Vivari und glücklich und komme gerade aus einem fantastischen Film. Aber dazu dann vielleicht auch später mehr. Ich habe gerade Kneecap gesehen, der hier den Audience Award wahrscheinlich abstauben wird oder zumindest ziemlich gute Chancen hat und in Sundance schon den Kneecap Award, den Audience Award gewonnen hat. Und ist ein grandioses irisches Rap-Musical, mehr oder weniger. Hm. Aber dazu kann ich gleich noch was erzählen. Ja. Oder wollen wir erstmal, also ich kann auch gerne mit Carlo Vivari anfangen, meiner Begeisterung von hier.
Habt ihr Lust auf Carlo Vivari?
Wenn die noch frisch ist, die Begeisterung, mach doch und dann machen wir die Starts danach weiter.
Ja, gerne. Ich grätsche mal dazwischen quasi hier. WDN aus Carlo Vivari. Ich bin jetzt seit letzten Freitag hier, also seit Beginn des Festivals tatsächlich und habe eine Menge gesehen. Irgendwie so 3-4 Filme pro Tag. Viel, viel Gutes dabei. Es ist wieder grandios, einfach die Sachen zu sehen, die halt eben in Cannes, in Venedig oder auch in Sundance gewonnen haben, die halt irgendwie mit großen Vorschusslorbeeren von dort aus schon kommen und vor allen Dingen dann auch bald bei uns natürlich in die Kinos kommen. Also ein großer Teil, denke ich mal, wird da auf jeden Fall in die Kinos kommen, denn das sind ja schon ausgezeichnete Filme, also wirklich in jeder Hinsicht ausgezeichnete Filme. Also es ist wirklich ein schönes Programm wieder hier gewesen. Und das Schöne ist ja wirklich auch, dass man hier Kino aus aller Welt sieht. Ne? Also du hast irgendwie, steigst von einem indischen Film am Morgen um 8.30 Uhr halt irgendwie dann um 11 Uhr in den, wie gesagt, jetzt irischen Film, den ich gerade gesehen habe. Oder ja, es gibt Filme aus Portugal beispielsweise. Es gab einen sehr guten Film, der auch im Wettbewerb läuft. Hier Banzo heißt der, der spielt 1907, also in der Kolonialisierungszeit noch so. Die Portugiesen sind auf einer Insel irgendwo in der Karibik und bauen da auf den Plantagen halt Kakao ab und haben dafür halt jede Menge Sklaven aus Afrika halt dorthin geschifft und die wurden dann halt da abgegraben quasi. Dann wurde denen ein Vertrag vorgelegt, die konnten natürlich nicht lesen oder schreiben oder sonst irgendwas. Und dann mussten sie halt mit ihrem Fingerabdruck dann bestätigen, dass sie dann in den Dienst der Portugiesen dort halt eben arbeiten und sind also unfreiwillig dort, haben teilweise auch ihre Familien dort zurückgelassen und es kommt halt ein junger Arzt auf diese Insel und erlebt das Ganze halt eben dort und diese Atmosphäre aus. Das ist alles schon irgendwie total schrecklich, was da passiert, aber alle nehmen es halt hin und machen es halt mit, weil die Portugiesen halt auch so einen ziemlichen whitewashed Kolonialismus gemacht haben eigentlich und so eine europäische Haltung, dass das alles gut ist, was sie dort machen, weil sie ja den Wilden halt irgendwo auch dann die Kultur näher bringen und die Ordnung. Und das war schon wirklich sehr beeindruckend, in jedem Fall sehr fiebrig, ist wirklich ziemlich, ziemlich abgründig in jedem Fall. Also Banzo war so eines der Highlights, was geblieben ist, definitiv hier aus diesen Tagen. Ich habe aber auch Memory gesehen, das war auch ein großartiger Film. Er kommt jetzt gerade von Sundance hier zum Festival. Und da spielen Jessica Chastain und Peter Sarsgaard die Hauptrolle. Und Jessica Chastain ist eine trockene Alkoholikerin, alleinerziehend. Seitdem ihre Tochter geboren ist, vor 13 Jahren, hat sie halt eben aufgehört zu trinken und hatte davor halt wirklich eine sehr, sehr bewegte Geschichte, die sie auch eben mit ihrer Familie entzweit hat. Und dann trifft sie auf einen Mann, der ihr von einer Party folgt. Sie ist schon auch sehr, man merkt schon, dass da ist eine Psychose in jedem Fall auch und Erfahrungen halt, die sie gemacht hat, vor allen Dingen auch so oft, wie sie da immer die Tür abschließt mit verschiedenen Schlössern und wie vorsichtig sie halt auch immer ist, gerade auch eben, was ihre Tochter, heranwachsende Tochter auch anbetrifft. Da ist schon Trauma auch in der Vergangenheit, was man auch, dass sich immer mehr entblättert quasi. Und dieser Mann, der folgt ihr halt eben von einer Party mit nach Hause, so der Peter Sarsgaard, geht hinter ihr her und bleibt dann auch die Nacht über vor der Wohnung. Die wohnen halt in New York da, in so einem recht schäbigen Stadtteil. Sie benachrichtigt dann jemanden und der wird dann auch abgeholt und lässt sie halt irgendwo auch nicht mehr los eigentlich, weil sie sich schon auch um ihn kümmert, denn es handelt sich tatsächlich um einen Demenzkranken, also der leidet vielmehr an Alzheimer und Peter Sarsgaard spielt das grandios, wirklich super in der Hauptrolle, Jessica Chastain auch, wirklich was da noch so alles in der Vergangenheit halt liegt, geht da alles mit in dieses Schauspiel und zwischen diesen beiden entwickelt sich eine Beziehung und das ist wirklich sehr, sehr sehenswert und großartig gespielt. Also Memory war auch ein wirklich memorabler Film, zumal der von Michel Franco ist und das ist der Regisseur von New Order unter anderem, diesen Film über diese mexikanische Familie, die da belagert wird, und der hat auch Sundown gemacht mit Tim Roth beispielsweise, also wirklich ein sehr vielfach gefeierter und sehr außergewöhnlicher Regisseur. Also das war definitiv auch ein Highlight. Ich habe auch Maxine gesehen und Kinds of Kindness, die ihr ja gerade besprochen habt, schon sicherlich hervorragend. Ich werde mir das später nachher anhören. Und wir haben ja auch schon im Vorfeld drüber gesprochen. Ihr wart ja ziemlich begeistert eigentlich von beiden Filmen. Ich fand beide gut in jedem Fall. Also Maxine ist halt wirklich einfach straighter Horrorfilm im Endeffekt. Klasse gespielt in der Hauptrolle. Ziemlich straight, fand ich schon, ja. Und es ist, also für mich ist es ein bisschen Style over Substance, muss ich sagen, weil der Substance, der da drin steckt, der war mir jetzt nicht irgendwie tiefgehend genug, als dass es halt irgendwie über einen Genrefilm hinausgeht. Aber der Style ist halt schon echt verflucht geil. Also der ist schon nah an der Perfektion. Diese VHS-Optik, dieser ganze Stil halt eben der 86, aus dem Jahr 86. Und den habe ich halt gestern 23 Uhr gesehen. Das war dann perfektes Zeitpunkt halt im größten Kino der Stadt, um diesen Film zu sehen. Das hat dann wirklich auch Spaß gemacht. Bei Kinds of Kindness war es vielleicht nicht unbedingt der beste Zeitpunkt. Den habe ich ebenfalls um 23 Uhr oder 22:30 gesehen und der ist ja 2,5 Stunden lang.
Ja, stelle ich mir nicht so gut vor.
Ich muss schon sagen, also, aber das ist, ne, das ist natürlich auch irgendwo ein Ding, wo man über den Film halt irgendwie, dass man den Film vielleicht auch anrechnen kann oder ankreiden kann oder so. Ich bin zwischendurch tatsächlich beim Mittelteil. Die Story fand ich nicht ganz so spannend, aufregend.
Oha.
Nee, muss ich wirklich sagen. Oha. Also die gerade im Mittelteil, die war mir eigentlich ziemlich klar. Also ne, ist es ja relativ klar von Anfang an eigentlich, wo es hingeht und es ändert sich ja eigentlich auch nicht groß. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich dem Film ankreiden möchte in seinen Episoden. Da ist eigentlich schon alles ziemlich klar und es ist dann halt auch eben so und dann ist der Film auch schon zu Ende.
Aber ist es nicht vielleicht auch der Punkt einer Tragödie, dass man nicht verhindern kann, wohin diese Dynamik von Beziehungen laufen wird? Also, dass es eben eine Richtung hat, auch weil es in Genre-Konventionen arbeitet, der mittlere Teil, ja klar, aber die Tragödie ist ja auch, wie es dann weiter eskaliert.
Ja, also die erste Geschichte fand ich wirklich schon noch höchst spannend und faszinierend und da bin ich auch wirklich so reingesogen worden in das Ganze, aber auch da ist es dann halt wirklich, ist es dann halt eben zu Ende, ne? Es endet folgerichtig quasi und ich weiß nicht, also mir ist noch nicht so ganz klar, was ich aus dem Film raushole, ne? Das ist, glaube ich, so das, was mir eher noch so Probleme macht. Am Ende ist es halt alles eher echt trostlos, so, ne? Bleak, sagt der englischsprachige Raum. Also es ist halt wirklich trostlos, was dort gezeigt wird. Und es ist halt irgendwo, ja, es hat halt keine Entwicklung für mich in dem Sinne gehabt. Sieht alles super gut aus. Es ist halt absolut stylisch und toll gespielt. Jesse Plemons ist grandios in der Hauptrolle und hat den Darstellerpreis ja auch mehr als verdient in jedem Fall. Aber wie gesagt, für mich war es dann irgendwie inhaltlich doch zu wenig. Während, ne, es ist halt blöd, irgendwie den Vergleich zu ziehen, ganz klar, weil es schon echt andere Filme sind. Aber wenn ich bei Poor Things halt wirklich so ein Reichtum an Dingen habe, die ich da drin finden kann und die ich mit rausnehme aus dem Kinosaal, habe ich hier halt wirklich keinen Reichtum an Dingen und Entwicklung.
Ja, ich möchte diese ganzen Themen, die du angesprochen hast, jetzt nicht wiederholen, aber vielleicht gönnst du es dir einfach nochmal, hör dir vorher unser Review an oder ja, lies mal eins und dann.
Ich gönne mir auf jeden Fall eure Review. Ob ich meinen Standpunkt zum Film ändern werde, weiß ich nicht genau. Aber das werden wir noch sehen. Dafür kann ich halt wirklich sagen, dass ich Bike Riders ganz schön grandios fand. Also Bike Riders war echt super. Das ist natürlich auch ein relativ straightforward erzählter Film so. Aber der ist auch toll erzählt und der hat mich halt wirklich reingezogen in diese ganze Geschichte und in diese Szene. Und wir hatten da ja auch schon in der Sendung drüber gesprochen, eigentlich eine Szene, mit der ich jetzt selber auch nichts zu tun habe und die mir eigentlich eher fremd ist. Ich bin zwar auch Bike Rider, aber eben auch Fahrrad.
Ja, der kann ja nur vorwärts erzählt werden, weil die können ja nicht rückwärts fahren.
Aber er wird ja schon, ne, also da ist ja schon auch in der Zeitebene sind da ja auch schon die ersten Sprünge drin in jedem Fall und das ist schon auch alles sehr narrativ halt wirklich gut aufgebaut und also den fand ich wirklich sehr stark, muss ich sagen, den habe ich hier gesehen und noch nachgeholt und das ist natürlich auch schön, dass man die Sachen auch nachholen kann, wie zum Beispiel After Hours, gestern habe ich Martin Scorsese's After Hours von 1985 gesehen, 86, der war einfach super, war einfach eine schöne Wiederaufführung hier, auch in 4K remastered. Das war wirklich toll, das zu sehen. Ich habe endlich mal Let's Get Lost gesehen, den Dokumentarfilm über Chad Baker. Chad Baker liebe ich ja und habe mich lange an diesen Film nicht rangewagt, weil er schon aufzeigt, was Chad Baker einfach für ein großes Arschloch war, der halt irgendwie 3 Frauen hatte und zig Kinder und alles halt irgendwie egal war. Also das war wirklich auch ein großer Gewinn, zumal der Kameramann von Let's Get Lost auch mit hier war, um den Film halt auch einzuführen und danach auch für Fragen zur Verfügung zu stehen. Und das war halt toll, mit dem nochmal zu reden, wie alt eben Chad Baker auch war und wie schwierig es war, diesen Film auch zu machen. Also das ist halt natürlich auch ein großer Gewinn, dass man hier halt dann auch viele Filmemacher im Anschluss hat, mit denen man darüber reden kann. Ganz bewegend und schließlich, damit komme ich dann glaube ich auch, wobei ich habe noch 2 Filme, zum Schluss so mehr oder weniger. Also Lovable war wirklich ein wahnsinnig guter Film, der wird hoffentlich auch was gewinnen. Der ist ja im Wettbewerb auch um den Crystal Globe, also um den Hauptpreis, hat hier seine Weltpremiere gefeiert und da war ich tatsächlich auch im großen Kino hier im Keller. Und das war einfach wahnsinnig bewegend. Das Publikum hat halt wirklich am Schluss den gesamten Abspann übergeklatscht und dann sicherlich nochmal 10 Minuten lang, während die Menschen halt, also die FilmemacherInnen, mittendrin standen und völlig gerührt waren und überwältigt halt einfach von der Reaktion. Lovable erzählt das Ende einer Beziehung aus der Perspektive von ihr vor allen Dingen. Und er ist halt derjenige, der sich total rauszieht und zurückzieht aus allem. Und sie ist halt sehr offensiv und aggressiv halt eben auch darin, diese Beziehung zu versuchen zu retten. Und stößt ihn dann halt immer mehr damit davon sich weg. Und es geht halt im Endeffekt eben darum, dass man ja sich selbst lieben muss, damit man einen anderen Menschen auch lieben kann. Und das war wirklich einfach sehr, sehr bewegend und großartig. Der erste norwegische Film tatsächlich seit vielen, vielen Jahren, der hier im Wettbewerb war. Und muss wieder mal sagen, skandinavische Kino kann das auf jeden Fall so Dramen, Familiendramen erzählen. Das ist einfach sehr, sehr stark gewesen. Und sehr überrascht hat mich Explanation for Everything. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Der Film kommt im Oktober dann auf jeden Fall auch bei uns in die Kinos. Das ist ein ungarischer Film, der dauert auch gut 2,5 Stunden. Und er erzählt die Geschichte von einem jungen Studenten, der ja nicht so richtig weiß, wohin mit sich und mit seinem Studium vor allen Dingen auch. Und ja, er dann halt er lügt, also er verpasst seine, also er schafft seine Abschlussprüfung nicht. Er steht halt kurz vor den Prüfungen und dann macht er halt eben seine Matheprüfung, seine Geschichtsprüfung, und die verhaut er halt total, weil er irgendwie kein Wort rauskriegt, und hat bei dieser Prüfung allerdings so einen nationalistischen Aufnäher an seinem Revers und stellt das dann nachher so hin, seinen Eltern auch gegenüber und seinem Vater, der ziemlich nationalistisch eingestellt ist, dass er eben diese Prüfung verhauen hat oder nicht geschafft hat aufgrund dieses Aufnähers. Und das setzt halt eine ganze Diskussion und ja, Proteste und überhaupt, also in der Öffentlichkeit halt, wann eine Journalistin darauf aufmerksam wird, in Gang. Und das heizt natürlich nochmal so, also es zeigt die Stimmung, es zeigt, wie aufgeheizt und wie gespalten die Stimmung einfach in der ungarischen Gesellschaft ist. Ne? Also Viktor Orban kommt hier halt natürlich auch zu Wort oder ist auf jeden Fall auch Bestandteil halt eben dieses Films. Der reflektiert das wirklich ganz hervorragend, muss ich sagen. Ganz toll gespielt, super erzählt in verschiedenen Kapiteln, aus verschiedenen Perspektiven. Und 2,5 Stunden halt wirklich völlig drin gewesen. Also Explanation for Everything ist der internationale Titel, und der Film kommt dann bei uns im Oktober auch in die Kinos, und da könnt ihr euch drauf freuen, wie wahrscheinlich sowieso das meiste von dem, was ich hier gesehen habe, auch in die Kinos kommt und was mich begeistert hat, beziehungsweise ja im Falle von Bike Riders auch schon läuft. Aber es ist halt einfach ein großes Vergnügen, das Ganze hier im Rahmen dieses Festivals zu sehen und mit den Menschen hier, die alle total begeistert sind und brennen für Film. Ja, und dem einen oder anderen Star, der hier auch noch ist. Wir haben Cliff Owen heute noch beispielsweise, der den President's Award bekommt. Geoffrey Rush und Daniel Brühl waren schon hier. Ja, auch echt einfach schön, die Bilder dann zu sehen und die Menschen dann zu sehen, wie sie halt irgendwie da drumherum stehen und begeistert sind und wie viel Zeit die Leute sich auch lassen, dann hier Autogramme zu geben und halt sich auch wirklich feiern zu lassen von dem kinobegeisterten Publikum. Steven Soderbergh war auch hier, da habe ich auch eine schöne Wiederaufführung gesehen, da lief nämlich Kafka, allerdings in einer neuen Fassung. Die haben dieses Jahr auch eine Kafka-Retrospektive, logischerweise, zum 100. Geburtstag, und da lief dann Mr. Neff, also Mr. Kneff. Das ist eine neue Schnittfassung gewesen von Kafka. Und das war einfach auch toll, den nochmal zu sehen und auch eben in dieser Fassung und dann tatsächlich auch als Stummfilm umgesetzt mit Untertiteln. Und das war schon echt sehr außergewöhnlich. Und ja, toll, dass sowas halt irgendwie auch läuft, dass man halt das alte Kino auch feiert. Ich habe noch 2 Filme heute vor mir. Da freue ich mich drauf heute Abend. Und ja, kann nur sagen, kommt hier alle hin.
Dann kann hier niemand Radio machen.
Spätestens nächstes Jahr wieder. Wir können gerne Radio von hier aus machen. Das ist kein Problem. Ich sorge dafür, dass es nicht funktioniert und wir einen Livestream kriegen oder so. Oder eine Aufzeichnung machen.
Dann schauen wir mal. Also,
es ist wirklich ein absolut liebenswertes Filmfestival. Jetzt die Sonne auch endlich da. Letzten Tage war ja auch eher Kinowetter mit Regen und Sturm und so. Aber ja, es ist einfach natürlich auch schön, in dieser Stadt zu sein, in diesem uralten Bad und hier durch die Straßen zu flanieren, zumal die halt wirklich das ganze Festival auch nach draußen verlegen. Also hier ist wirklich rund um die Uhr Party. Nebenan sind halt jede Menge Buden aufgebaut und Stände aufgebaut und DJs legen auf und Bands spielen live. Und es gibt große Sponsoren, die das Ganze irgendwie auch finanzieren. Also das ist nicht umsonst schon seit 58 Jahren jetzt hier das Festival und immer wieder auf jeden Fall erlebenswert, kann ich sehr empfehlen. Bis heute Abend geht es noch und ich werde es dort vor allen Dingen genießen.
Sehr schön. Du hast auch noch ein paar Filme gesehen, die ihr jetzt gemeinsam, glaube ich, besprechen wollt. Ich glaube unter anderem einen mit Robert, und zwar A Killer Romance.
Oder im Original Hitman.
Hitman, genau. Hitman. Hat man wahrscheinlich, ne, wissen wir ja beide, gemacht aufgrund des Computerspiels oder irgendwie.
Aber
keine
dieser
Ahnung,
Hitman wird ja mit Unterbrechung geschrieben.
Ja, genau, das stimmt schon. Der Film heißt halt im Original Hitman und bei uns A Killer Romance. Was jetzt der bessere Titel ist, dürft ihr entscheiden. Ich fürchte halt, dass die Leute, die man hoffentlich durch den deutschen Verleihtitel A Killer Romance ins Kino kriegt, wahrscheinlich den falschen Film erwarten. Aber das ist halt einfach, glaube ich, zu erwarten. Wenn überhaupt jemand in diesen Film reingeht, ist das auf jeden Fall ein großer Gewinn, finde ich. Denn ja, es ist nicht, er ist nicht so sexy. möchte ich mal sagen. Also sexy im Sinne von, glaube ich, dass die Leute da wegen des Trailers oder so halt reingehen. Oder?
Also ich habe
Richard Linklater-Film, ne?
Genau, der König des Laberfilms. Man bekommt hier auch einfach nur einen Richard Linklater-Film, und wenn man so einige Sachen aus seinem Portfolio kennt, ist das sehr gut schon mal, und immer auch so einen eigenen Stempel hat er natürlich. Ich kann ja zum Glück keinen Trailer und gar nichts. Ich habe den ja damals im Sneak gesehen und war erstmal hellauf begeistert, dass ich hier Glenn Powell. sehe, den ich eigentlich absolut, das ist mein Typ, sage ich jetzt einfach mal, den ich lieb gelernt habe in Top Gun 2. Aber ich habe ja auch schon gesehen, dass er auch in anderen Richard Linklater-Filmen dabei waren, auch die ich tatsächlich dieser andere,
Everybody Wants Some, den Namen vergesse ich auch immer wieder eigentlich in der Regel, aber Everybody Wants Some war so ein schönes Ding, was in den 70ern spielt und viel so Drogen- und Hippie-Kultur halt reflektiert hat, und da war er auch schon ganz grandios. Kann man sich ja auch gut vorstellen, so mit den langen Haaren, so als Surfer-Typ.
Ja, es war auch so ein...
Aber trotzdem, tatsächlich kam ich aus der Killer Romance, aus Hitman halt irgendwie raus und hatte erstmal nachgucken müssen, so wer ist eigentlich der Hauptdarsteller gewesen, weil der wirklich absolut großartig ist und so eine große Spielfreude mit sich bringt jetzt hier bei Killer Romance, oder?
Ja, wie gesagt, ich muss nicht nachgucken, weil es ist mein neuer, er hat mich gehittet sozusagen. Er spielt hier, fangen wir erstmal damit an, er ist jetzt erstmal kein Auftragskiller, wie man jetzt vermuten könnte. Er arbeitet für die Polizei als Undercover-mäßig, aber für die Polizei, weil er ist eigentlich Professor an einer Uni. Und ist er da reingerutscht, dass er erst als Beratungsfunktion und dann später, dass der Kollege da nicht konnte, dass er wirklich solche Leute, die einen Hitman anhören wollen, sich mit denen trifft. Und wenn die sozusagen wirklich sagen, dann, also er ist verkabelt und dann sagen, ja, ich habe die vor und ich will die Person, ich will meinen Mann umbringen lassen oder dies und das, dass die dann eben dann danach festgenommen werden und wegen auf Anklage, weil ja wegen Mordversuch und so weiter. Und das ist eigentlich seine Aufgabe. Und durch die Sache verwickelt er sich später in eine Geschichte.
Ja, genau. Eigentlich ist er ja ein total stinklangweiliger Psychologieprofessor, ja. Gary Johnson, der wohl alle irgendwie regelmäßig in seinen Vorlesungen einschlafen und der halt echt so eine unscheinbare Figur ist an dem Campus. Und eigentlich ist er wie du auch schon gesagt hast, dafür da, die Technik zu versorgen, dass da irgendwie alles funktioniert. Er sitzt dann da eher in dem Bus, in dem Van quasi und sorgt dafür, dass halt eben die Wanzen funktionieren, die der Spitzel da quasi dann bei sich hat. So. Aber dann kommt es halt eben zu dieser Gelegenheit, dass er da selber dann übernehmen soll und diesen Spitzel spielen soll. Und er nimmt das als bekommene Gelegenheit, um sich mit der menschlichen Psyche auseinanderzusetzen und mit den menschlichen Verhaltensweisen, also so ein bisschen als Feldforschung eigentlich für ihn, und geht da drin total auf. Und es ist einfach grandios, ihm dabei zuzusehen, wie er sich in verschiedene Rollen verwandelt. Wir haben natürlich hier reichlich Zitate quer durch die Killer-Film-Geschichte, ne? Mit den ganzen Verkleidungen, die er dort hat. Bis er dann halt eben auf Madison trifft, ne?
Ja, bis er auf Madison trifft, die von ihrem Mann nicht sehr viel hält, weil das schon mal ein ganz schönes, also Arschloch ist. Aber er so ein bisschen auch Mitleid mit ihr, also weil wenn er sie jetzt überführen würde und wenn sie sagt würden, ja, ich will ihn umbringen, kommen sie ans Gefängnis oder wird angeklagt, aber sie ist ja, also es wird deutlich in dem Gespräch, dass sie ein Opfer ist, weil der Typ scheiße ist. So,
und naja, dann, der ist halt nicht nur scheiße, der ist halt wirklich gewalttätig, ne? Und es ist halt schon
gewalttätig, also scheiße.
Hat eine Beziehung wirklich, aus der sie dringend raus muss, so, aus der sie halt versucht auszubrechen und keine Möglichkeit hat.
Eine toxische Beziehung. Eine
toxische Beziehung, ja. Ja,
ja, das ist das Dilemma, und reagiert er anders, dass er nicht einfach sie überführt. Ja, wie soll man sagen, das kommt dann am Ende zusätzlich zu den, ja, späteren Verstrickungen natürlich, da es ja der auch anfängt, er trifft sie dann später wieder, er erzählt nicht genau, wer er ist. Und okay, man kann noch ein bisschen erzählen, sie glaubt die ganze Zeit noch, er ist ein Hitman. Und dann läuft das so ein bisschen weiter. Und das ist so ein bisschen so eine Sache, dass ja, ein bisschen die Wahrheit hier erstmal nicht an oberster Stelle steht. Aber die natürlich entflammt da natürlich zwischen den beiden was. Ja, ich will nicht viel dazu sagen. Also es ist einfach diese Sache und es ist eine gute Chemie zwischen den beiden. Man kann es auch komplett verstehen, wie er reagiert, wie er ist und wie er eben, ja, und er blüht natürlich auch in dieser ganzen Sache als der auf. Also er ist nicht, wird langsam nicht mehr dieser langweilige Professor, also bis die Schüler dann so sagen, seit wann ist der überhaupt so interessant, was ist denn hier los? Und so weiter. Ja, also das ist so ein, also wirklich, also Richard Linklater ist meist, also hauptsächlich auch so viel Charakterfilm, ne? Er geht viel auf Charakter, auf die Leute. Es geht jetzt nicht groß hier um Szenen, um Action oder Sachen. Es geht wirklich hier, es sind ja auch sehr, er schreibt ja hauptsächlich seine Sachen selber, ne? Ist ja hauptsächlich Autoren, Filmer groß. Und hier hat er mit Glenn Paul mit zusammen, er hat mich ja mitgeschrieben, ja. Und ich weiß noch, irgendwie basiert das ja auf einem wahren, also grob auf einem wahren Typen, auf so einem Artikel. Also jetzt, das hat was auf jemanden, der so ein bisschen sowas gemacht hat, das haben sie natürlich ein bisschen erweitert. Wie es immer so ist, natürlich, aber so grob auf irgendwelchen, so dass sowas wird auch so gemacht und haben
genau, das also erweitert. Das ist, ja. Das ist wohl ein Artikel gewesen von Skip Hollandsworth, so heißt der Autor. Ich glaube, fürs Time Magazine hat er einen Artikel geschrieben über diesen Fall. Und den hat Richard Linklater eben gelesen und gemeinsam mit Skip Hollandsworth beziehungsweise auch Glenn Powell eben das Drehbuch geschrieben. Und man merkt halt einfach, dass die gemeinsam auch das Drehbuch geschrieben haben, weil die Figur halt auch so gut funktioniert, finde ich, weil die Dialoge halt einfach wahnsinnig gut funktionieren. Wie gesagt, Richard Linklater ist ja nun mal echt der König des Laberfilms, also Before Sunrise, also die Before-Trilogie vielmehr. Er hat aber auch Boyhood gemacht und das sind halt einfach alles Filme, die sich durch die Stärke ihrer Dialoge auszeichnen. Und das ist auch hier einfach wieder so. Das ist halt einfach zum Schreien komisch die und clever halt wirklich die Dialoge, die geschrieben sind, die Haken, die der Plot schlägt. Es hat mich so ein bisschen erinnert an die Coen-Filme so, Burn Without Reading oder so. Ist halt ja einfach eine sehr, sehr temporeiche, sehr chaotische, schöne Komödie gewesen mit vielen Wendungen und ja, trotzdem halt eben eine romantische Komödie in jedem Fall, aber vielleicht nicht das, was man unter dem Titel A Killer Romance vermuten mag.
Auf jeden Fall auch leicht sommerlich, auf jeden Fall, dass nicht ein Film, wo Leute aus dem Kino gehen. Leute, wo die dann am Ende also sagen, ja, war schön, obwohl ich eine Bekannte habe, die ihn gesehen hat, auch im Sneak, und die sagt, das war ja furchtbar, die auch mit dir im Kino saß,
die total enttäuscht war. Es ist und bleibt ein Richard Linklater-Film, man muss sich darauf einstellen, es sind wahnsinnig viele Dialoge, die kann man jetzt ermüdend finden oder die kann man halt einfach bereichernd finden und was uns ging es jetzt, ich habe ihn auch mit meiner Frau zusammen gesehen und wir waren beide sehr begeistert, muss ich sagen, aber wir mögen das Kino von Linklater halt eben auch. Deswegen, es ist jetzt nicht vielleicht irgendwie was für die Glenn Powell-Fans, die aus Wo die Liebe hinfällt gekommen sind und jetzt was Neues mit ihm sehen wollen. Aber
oder die Leute, die Top Gun 2 gesehen haben.
Ja, und die sollten es aber vielleicht.
Aber für mich war es was, weil ich den Typ eben cool finde und freue mich auf Twisters mit ihm. Ja, so sieht's aus.
Ich fand den Film auch einfach super, muss ich sagen. Also wie gesagt, alle, die jetzt wegen ihm ins Kino rennen, sind ein Gewinn auf jeden Fall für den Film, sodass er vielleicht auch noch ein paar Zuschauer kriegt, mitten in der EM.
Ja, wenn ihr A Killer Romance eine Chance geben möchtet, könnt ihr ihn sehen im Kino. Und bevor wir jetzt weitermachen, lockern wir das Ganze mal ein bisschen Soundtrack-Musik noch vom Soundtrack des Monats auf. So, und hören Red Light von Clint Mansell.
Das ganze Gehirn weggelutscht.
Hallo und herzlich willkommen again zu Filmriss und das ganze Gehirn weggelutscht. Wir sind immer noch bei den
Filmstarts der Woche.
Genau, und da macht Lars dann auch gleich weiter, damit er wieder abdüsen kann zu seinen Kinofilmen im Kalawiwari-Festival.
Ja, da würde ich mir weiter das Gehirn weglutschen lassen. Geil, Kalawiwari. Von den ganzen Filmen, die hier so laufen. Ja, ich habe noch zwei gesehen, die lassen sich auch relativ schnell besprechen, würde ich sagen, auch wenn sie beide nicht wirklich kurz waren. Aber so ist das halt manchmal. Ich habe nämlich Ein Leben für die Menschlichkeit gesehen und der ist auch gut 140 Minuten lang und zeigt auch wirklich so ein bisschen seine Längen, muss ich sagen. Im Mittelpunkt steht Abbé Pierre. Abbé Pierre ist ein Priester gewesen und in Frankreich ein absolutes nationales Heiligtum. In den 1960er Jahren stieg er dort zum Popstar der humanitären Hilfe auf und fand Unterstützung bei Stars wie Charlie Chaplin und reiste als Botschafter der Menschlichkeit um die Welt. Die Gräuel zweier Weltkriege, der Aufstieg des Faschismus, die Judenverfolgung und der Verlust seines besten Freundes prägten ihn und trieben ihn schließlich dazu, sich für die Unterdrückten, die Ärmsten der Armen in Frankreich einzusetzen und überhaupt in der ganzen Welt. All das erzählt das französische Biopic Ein Leben für die Menschlichkeit in seiner ersten halben Stunde. Ja, all das, was ich jetzt gerade erzählt und zusammengefasst habe. Die übrigen zwei davon quasi, die der Film noch hat, die konzentrieren sich auf die vier Jahrzehnte danach. Also mit der Hilfe von Lucie Coutas errichtet Abbé Pierre dort ein Netzwerk von Einrichtungen für Obdachlose und half Gestrandeten wieder auf die Beine. Seine Botschaft der Menschlichkeit stieß in Politik und Wirtschaft meistens auf taube Ohren. Er hat allerdings weiterhin irgendwie Beharrlichkeit gezeigt und sich halt eben eingesetzt für die Menschen. Frédéric Tellier mahnt an seine Worte, der Regisseur, und malt das ganze Leben des Wohltäters in großen Bildern auf die Leinwand. Das ist mitunter hart an der Grenze zum Kitsch und darüber hinaus. Getragen wird der Film allerdings wirklich von seinem sehr starken Hauptdarsteller Benjamin Laverne. Den kennt man zum Beispiel aus Das Leben ist ein Fest, der ja wirklich auch ein sehr schöner Film war und da war er Teil des Ensembles. Aber ja, insgesamt ist der Film schon was irgendwie für sein Zielgruppenpublikum. Die französische Mutter Teresa in Form von Abbé Pierre ist halt hier auch nicht so bekannt. Wird dann in Frankreich, hat er glaube ich auch schon wahnsinnig viel Geld eingespielt, der Film, weil er halt einfach so ein nationales Heiligtum ist. Man kann ihn gucken, ist jetzt kein schlechter Film, wenn man halt irgendwie so ein bisschen sich darauf einstellt, dass hier wie gesagt auch in großen Bildern das Ganze gemalt wird und mit großen Gesten erzählt wird und ein bisschen pathetisch hier und da, vielleicht ein bisschen sehr pathetisch, aber trotzdem zumindest halt für die gute Sache, würde ich mal sagen. Also die Geschichte halt eben, wie hier den Armen geholfen wird und die Tatsache, dass sie ihm halt Stück weit auch in ein Denkmal gesetzt wird, ein Monument gesetzt wird hier mit diesem Film. Das geht schon in Ordnung, aber naja, gut. Ein Leben für die Menschlichkeit läuft ab dieser Woche in den Kinos. Genau.
Genau.
Ein Leben für die Menschlichkeit. Kurz mal durchatmen. Und dann geht's weiter. Und zwar mit dem anderen Film, den ich noch gesehen habe, der auch ganz okay ist, muss ich sagen. Oliver Schwem hat einen Dokumentarfilm gedreht über Steppenwolf. Da gibt's einen Film hier in Kalawiwari, der heißt auch Steppenwolf. Der erzählt aber eine andere Geschichte. Das ist auch keine Verfilmung des Hermann Hesse Buches, was den gleichen Namen trägt. Aber eben dieses Hermann Hesse Buch war ja namensgebend für die bekannte Rockband aus den 60er Jahren, 60er, 70er Jahren vor allen Dingen. Und über die wird hier erzählt, deren Porträt wird hier erzählt. Ihr erinnert euch vielleicht noch, es gibt so Momente, die sind halt ins kollektive filmische Gedächtnis eingebrannt, wie zum Beispiel die Eröffnung von Dennis Hoppers Easy Rider. Da rasen dann Hopper und Peter Fonda gemeinsam auf dem Harley Davidson über die Colorado-Brücke und auf die Route 66 und dazu läuft Steppenwolfs Born to be Wild. Eine perfekte Kombination, eine Titelsequenz für die Ewigkeit und damit sind sie dann auch weltberühmt geworden, Steppenwolf. Hoppers Film und der Song fingen in dem Jahr 1969 ein amerikanisches Lebensgefühl ein. Der dreckige Rock von Steppenwolf stand im Kontrast zum braven Hippie-Folk der Vorjahre. Die Band erreichte damit über Nacht Kultstatus und stieg auf zu einer der ersten Stadion-Rockbands. Musiker und Filmemacher wie Cameron Crowe, Alice Cooper oder Scorpions-Frontmann Klaus Meine erinnern sich in Oliver Schwems klassischer Musikbiografie an diesen Moment und was die Band damals mit ihnen gemacht hat, was sie in ihnen ausgelöst hat. Steppenwolf war damals wie der ältere Bruder, der einem die Geheimnisse des Lebens offenbarte. heißt es da. Dabei lagen die Wurzeln der Band allerdings in Thüringen. Und jetzt wird's spannend. Denn im beschaulichen Arnstadt wurde Joachim Fritz Krauledart mit dem Schlagerradio seiner Mutter groß. Er erzählt von Migration nach Kanada, wo er auf den ebenfalls deutschstämmigen Bassisten Klaus Karl Kassbaum traf und mit ihm gemeinsam Steppenwolf gründete. Aus ihnen wurden John Kay und Nick St. Nicholas Freunde, kreative Partner und schließlich erbitterte Konkurrenten. Die Drogenjahre kratzten irgendwann an ihren Egos, LSD wurde durch Kokain abgelöst und das Kollektiv wandelte sich zu einer einzigen Ego-Show. Das wird alles von den verschiedenen Parteien unterschiedlich, aber unterhaltsam erinnert und mit viel Super-8-Filmmaterial flankiert. Mehr oder weniger prominente Talking Heads erinnern sich und es gibt einige Live-Auftritte zu sehen. Born to be Wild ist, wie der naheliegende Titel suggeriert, eine wirklich klassische Band-Dokumentation ohne Überraschungen für Fans der Band und die sind offensichtlich vor allem unter Bikern nach wie vor zahlreich. Ja, das ist, glaube ich, alles, was man zu Born to be Wild sagen kann und muss. Der Film läuft ab dieser Woche im Kino an. Wie gesagt, Leute, die die Band kennen und schätzen, werden da sicherlich viel drin finden, viel Bekanntes sicherlich auch. Alle, die die Bands entdecken wollen, ja, für die ist das ganz unterhaltsam. Und ja, mir war das gar nicht mehr so präsent eigentlich, dass die aus Thüringen kamen ursprünglich. Und das ist doch zumindest mal eine erzählenswerte Geschichte.
Ja, klingt doch super. Also, falls ihr Lust drauf habt, könnt ihr euch Born to be Wild noch anschauen. Und damit verabschieden wir uns auch schon von Lars, der jetzt weitermacht bei seinem Festival und dann hoffentlich in 2 Wochen hier wieder und 3 Wochen hier wieder am Start. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. 2?
Ja, danach biege ich noch woanders hin ab. Ja. Aber ich bin jetzt hier, also so lange geht das Festival nicht. Falls ihr noch hier hinkommen wollt, noch heute. Aber ich muss mal wieder zurück ins Kino und grüße euch ganz lieb aus Karlovy Vary.
Yay! Ganz liebe Grüße zurück.
Ciao.
Tschüssi. Hi.
Genau. Und wir machen weiter mit den Filmstarts der Woche. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal weiter mit meiner Trilogie der Filme, die mit Kommunikationsproblemen zu tun haben, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Also diese Trilogie ist jetzt für mich auch offiziell vorbei. Ich habe keine Lust mehr darauf. Das letzte Mal habe ich ja ein Schweigen und Sprich mit mir besprochen. Dieses Mal sind wir bei dem unfassbar kreativen Titel dahingehend auch noch kein Wort.
Ich wollte gerade sagen, also das haben die alle voneinander abgeschrieben bei den Titeln oder war ich das irgendwie nicht, eine Agentur, der langweilig war oder so? Honestly, die dachte, leicht verdientes Geld, hier irgendwas, ja, Worte schweigen, bla bla.
Es sind halt alles so deutsch-französische Filme. Also der erste, hier ein Schweigen, ist ja ein französischer Film. Der zweite, Sprich mit mir, ist ein deutscher. Und da ist jetzt ein deutsch-französischer Film. Auch mit slowenischer Koproduktion mit drin. Aber ja, kein Wort. Wir sind so kreativ. kein Wort. Ja, es ist ein Familiendrama. Ich habe, glaube ich, eins zu viel jetzt gesehen damit. von Hannah Slack. Es ist ein, glaube ich, wirklich gutes Familiendrama. Also ich empfehle nicht, die alle drei hintereinander zu gucken. Macht nicht die Trilogie draus wie ich. Kann ich nicht empfehlen. Aber dieser Film, kein Wort, da geht es um eine Mutter, die von Maren Eggert gespielt wird, die mit ihrem Sohn ein eher schwieriges Problem hat. Eine eher schwierige Beziehung hat, würde ich sagen. Also ihr Sohn ist so... Ja, Teenager, der wird so irgendwas zwischen, also der Schauspieler sieht ein bisschen älter aus, finde ich, aber ich glaube, der soll so 14 ungefähr sein. Der ist sehr zurückgezogen und es gibt in der Schule einen Vorfall, wo er, man weiß nicht genau, ob er das Fenster reparieren wollte oder ob er einen Suizidversuch begangen hat. Auf jeden Fall landet er im Krankenhaus mit einer Gehirnerschütterung. Und seine Mutter ist eine renommierte, wie heißt das denn, Dirigentin. Genau, sie ist eine renommierte Dirigentin, die gerade in Proben für eine Orchestervorführung, die unfassbar wichtig ist, steckt. Und die einfach überhaupt gar keine Zeit für ihren Jungen hat. Also immer, wenn sie irgendwie in Kommunikation mit ihm tritt, klingelt ihr Telefon und sie geht weg. Und er kommt nie dazu, ihr zu sagen, was eigentlich sein Problem ist. Gleichzeitig bekommt man mit, dass in der Schule ein Mädchen aus einer anderen Klasse von ihm, die aber auch so in seinem Alter war, die war 13, die ist verschwunden und wurde dann verbrannt in einer Mülltonne aufgefunden. Ja, das ist so. Okay. Und es ist ein Thriller, würde ich fast schon sagen, also Drama-Thriller, weil es entspinnt sich so ein Geflecht zwischen Mutter und Sohn, wo sie mehr und mehr Angst bekommt, dass er etwas mit diesem Fall zu tun hat. weil er sich einfach merkwürdig verhält, weil er offensichtlich auf irgendeine Art und Weise davon traumatisiert ist von diesem Vorfall und weil er halt auch nicht mit ihr spricht. Und sie spricht halt auch nicht mit ihm. Immer wenn er versucht, mit ihr zu sprechen, läuft sie weg, weil ihr Telefon klingelt, weil sie ganz dringend zu dieser Orchesterprobe muss. Und nachdem er diesen Unfall hatte in der Schule, fahren sie auf eine Insel in Frankreich, aber mitten im Winter. Also da haben sie eigentlich ein Sommerhaus und normalerweise verbringen sie ihre Sommer da, aber jetzt fahren sie halt im Winter hin. Es ist eine total triste, karge Atlantiklandschaft, mehr oder weniger. Es ist wirklich gut gefilmt. Also im Prinzip diese ganze Landschaft drumherum spiegelt wieder, was da für ein Konflikt sich aufbaut zwischen Mutter und Sohn. Und der Titel beschreibt den Film auch ganz gut. Es wird relativ wenig gesprochen. Es wird ganz, ganz viel durch Mimik und Gestik rübergebracht. Also ich finde vor allen Dingen Maren Eggert als Mutter ganz, ganz großartig. Die bringt diese Zerrissenheit einer Karrierefrau, die gleichzeitig ihrem Sohn gerecht werden möchte und die sich auch Sorgen um ihren Sohn macht, aber gleichzeitig auch Angst vor ihm bekommt. Das spielt die unfassbar gut. Ich fand das ganz grandios gemacht. Und auch Jona Levi-Nicolai, der, glaube ich, seine erste Rolle in Filmen spielt als Lars, als dieser kleine Junge, mehr oder weniger, der, man merkt ihm diese Verstörtheit und dieses Trauma auch wirklich an. Ja. Und man merkt, dass da was brodelt, aber man weiß nicht, was es ist. Und mehr will ich zu dem Geflecht auch eigentlich gar nicht sagen, weil die Auflösung solltet ihr euch schon selbst angucken. Es ist ein spannender Film. Ich fand ihn... Also ich bin auch wirklich dran geblieben tatsächlich, obwohl ich sagen muss, dass ich jetzt einfach genug habe von Leuten, die nicht in der Lage sind, miteinander zu reden. Es ist wirklich, also es hätte alles so viel leichter sein können, so wie ich mir das auch in den zwei vorherigen Filmen gedacht habe. Leute, ihr könnt es lösen, indem ihr einfach nur kommuniziert, was euer Problem ist und gleichzeitig vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr aufeinander eingeht. Also ich bin auch einfach der Meinung, wenn man ein Kind hat, dann und es offensichtlich... wenn es auch vielleicht keinen Suizidversuch begangen hat, suizidal wirkt, sollte man vielleicht dann doch mal mehr auf dieses Kind eingehen. Das ist das, was ich mir aus dem Film mitgenommen habe. Er war gut, er war spannend. Wenn man Beziehungsdramen und Geflechte mag, würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Es ist jetzt kein Blockbuster. Ihr werdet da jetzt nicht hier die unfassbarste Kameraarbeit der Welt sehen. Ihr werdet einfach ein leises, gut gespieltes Drama kriegen. Und deswegen kein Wort ist eine Empfehlung, aber das war's jetzt. Mit meiner Trilogie der Kommunikationsprobleme.
Nächstes Mal guckt Lisa wieder angenehmere Filme.
Genau, nächstes Mal 2:1 gucke ich demnächst irgendwann mal. Ja. Diesen Monat, glaube ich.
Finde ich eine gute Idee.
Ja, genau. Und dann haben wir noch einen Film, den Jasmin gesehen hat.
Ja, wenn ich angenehme Filme vorschlagen darf. Das ist kein deutsch-französischer, sondern ein lesbischer Film, nämlich Am I Okay? Handelt von zwei Freundinnen, die gespielt werden von Dakota Johnson und Sonoya Mizuno. Und die sind seit Schulzeiten befreundet und die eine Freundin von Sonoya Mizuno gespielt, Jane. Jane und Lucy heißen sie, also generische Namen, sorry. Aber ja, also Jane kriegt das Angebot in London, wo sie ursprünglich herkommt, eine Niederlassung ihrer Firma zu eröffnen und dann muss sie aus Los Angeles wegziehen und ihre Freundin Lucy zurücklassen. Und in diesem Verabschiedungsding führen sie halt leicht angetrunken ein Gespräch, bei dem Lucy sich als wahrscheinlich lesbisch, auf jeden Fall steht sie auf Frauen, outet. Und man das erklärt halt einige Awkward-Verhalten, das sie vorher gezeigt hat und was Dakota Johnson auch sehr, sehr gut spielt, weil die kann gut Awkward-Verhalten spielen.
Vielleicht, weil sie ein kleiner Awkward-Dog ist manchmal.
Ja, das ist wie bei Kristen Stewart, ist das Geheimnis so. Und wenn man das für Komödien einsetzt, funktioniert das auch hervorragend. Genau, und das... Das entwickelt sich dann halt daraus, die Beziehung, dass eben dieser Abschied, der bevorsteht, im Raum steht, aber gleichzeitig eben auch dieses, wie geht man jetzt mit diesem internen Coming-out um und sind sie okay? Das ist halt eine Frage, die sie sich halt auch stellt. Das ist halt,
Am I okay?
Ja, genau. Das ist halt beides so, also leicht anxious, unsichere Menschen auf ihre jeweilige Art. Und die eine ist eher extrovertiert, die andere eher introvertiert, aber sie funktionieren als Freundin. Sie haben halt sehr, sehr gute Chemie miteinander, die Schauspielerinnen. Und man verfolgt dann eben Jane in ihrem Abschied und Lucy, wie sie eben erste Schritte in ein queeres Leben macht, halt sozusagen ihren Crush weiterverfolgt, das erste Mal eine queere Bar besucht und dabei kommt es dann halt auch zu Konflikten im Sinne von, dass Jane halt möchte, dass Lucy alles schneller macht und sie möchte ihr helfen, aber halt auch gleichzeitig, damit es für sie zu einem Abschluss kommt, bevor sie wegfährt und man merkt halt schon, dass da eben schon viel Sympathie und Liebe zwischen diesen Figuren füreinander ist auf einer freundschaftlichen Ebene, aber eben auch, das nicht unproblematisch ist und da diese Konflikte bei sind und es ist, man würde jetzt vielleicht denken, es ist eine romantische Komödie, wenn man eben hier, es geht um Coming Out und Beziehung, aber es ist halt eher eine Beziehungskomödie, wo es halt um diese platonische Freundschaft im Kern geht und die romantischen Beziehungen und Love Interests sind drumherum auch da, werden auch behandelt, aber im Kern ist es halt ein Film über eine Freundschaft, der eben auch sehr tief eben in queerer Szene und Narrativen und so etwas verwurzelt ist. Es ist auch Tick Notaros Regiedebüt, die unter anderem mit Two Mississippi schon eine Serie als Autorin inszeniert hat und insgesamt schätze ich sehr, kommt auch ursprünglich aus dem Comedy-Fach, hat das zusammen mit Stephanie Alain, ihrer Frau, inszeniert, Regie geführt und man merkt halt, dass es ein Film ist, der aus eigener Erfahrung spricht, was halt Queerness angeht und was auch spezielle Dynamiken, so dieses spätes Coming-out und in eine Szene reinkommen und mit Leuten umgehen, die halt viel Forscher sind und wie manche Handlungen für eben Hetero-Leute bedeutungslos sind, aber für queere Leute total mit Bedeutung aufgeladen und es ihnen deswegen schwerer fällt, das zu tun. Das kommt da halt alles rüber und wenn man sich irgendwo im Internet bei so einem Film die Kommentare ansieht, sind das halt sehr viele "Ich bin das, ich habe das gesehen, ich habe mich in diesem Film gesehen, it's literally me" Sachen und es ist halt ein Film, der dieses Potenzial hat und gleichzeitig eben Queerness nicht als das Drama erzählt, sondern einfach einen Beziehungsfilm, wo viele queere Figuren vorkommen und eine der zentralen Figuren queer ist und das ihr Leben beeinflusst, aber eben nicht die Quelle des Dramas ist. Und das finde ich immer gut und anstrebenswert. Und Dakota Johnson in Beziehungskomödien auch auf jeden Fall, lässt sich
gut angucken. Die macht schon Spaß.
Ja.
Das klingt sehr schön. Und dann würde ich euch ganz viel Spaß wünschen. Wir hören jetzt noch einmal einen Song, bevor wir zur Sofa-Ecke übergehen. Und zwar etwas, was sich Flo gewünscht hat. Viel Spaß mit Kendrick Lamar.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Whoa, 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 ja, wer hat Angst?
Wir müssen sofort raus hier.
Yes, danke schön. Und es geht weiter mit der
Filmriss-Sofa-Ecke.
Genau, und da haben wir noch ein bisschen was zu erzählen, bevor wir dann zum Filmquiz kommen.
Genau, wir haben jetzt erst den Horrorfilm der Woche Einspieler gehabt, den hatten wir vorhin noch. Genau, ich habe Anfang des Jahres kam noch auf Blu-ray raus, der lief letztes Jahr im Kino auch bei uns ganz klein, ich glaube in Leipzig gar nicht. Ein Film, der bei uns, im Original heißt ja nur Rebell, bei uns im Deutschen heißt er auch natürlich noch Rebell in den Fängen des Terrors. Von den Regisseuren Bilal und Adil, die die letzten beiden Bad Boys-Filme gemacht haben. Die haben nämlich zwischen diesen beiden Filmen, die eher spaßige Unterhaltungsexzesse sind, sich gedacht, hey, wir kommen von Milieufilmen und Genrefilmen, wir machen das auch mal wieder und haben einen Film gemacht darüber, wie Leute zum Extremismus teilweise geführt werden, als Kind schon, und wie der IS seine Leute, also wie Leute zum IS kommen. Was einfach komplett konträr gegen halt die beiden Bad Boys Filme geht, die halt da drumherum gedreht wurden. Und wo sie halt eben auch ihre, ich glaube es sind auch, also sie haben marokkanische Wurzeln und kommen auch, glaube ich, aus Belgien und genau da spielt der Film auch. Und es geht eben darum, wie am Anfang des Films gezeigt wird, wie ein ehemaliger Rapper aus der Gegend, wie ein Video auftaucht in der Hood von seinem kleinen Bruder,
wie er bei einer Exekution vom IS dabei ist und Leute exekutiert. Und alle so sind, holy shit, warum ist der da? Was ist los mit ihm? Und wie dann eben die Polizei auf seine Mutter zugeht, auf seinen kleinen Bruder und alles. Und dann erfahren wir eben immer wieder in Rückblicken, wie es dazu gekommen ist, dass er da ist. Und wie das vielleicht einfach das, was die Leute sehen, nicht die ganze Wahrheit ist. Weil er eben aus ganz anderen Gründen nach Syrien gegangen ist, um zu helfen. Und mehr oder weniger vom IS entführt wurde und halt gesagt wurde, mach mit oder wir bringen dich halt um. So.
Okay. Wow.
Und das ist halt...
Harter Tobak.
Das ist alles gar nicht mal so leicht. Und währenddessen haben wir eben noch die Story von seinem kleinen Bruder, der halt irgendwie 12 ist und von Rekrutierern mehr oder weniger manipuliert wird, dass der immer mehr ins Extreme abrutscht und dann halt auch irgendwie... Ja, der ist 12 bis 14 irgendwie, spielt halt auch irgendwie Counter-Strike, irgendwelche Shooter halt und dann auch online einfach schreit, tot den Gottlosen so ungefähr. Und halt da auch abrutscht und dann wird eben, im Grunde geht's halt wirklich die ganze Zeit darum, wie es passieren kann, dass Leute eben schon von klein auf oder als Jugendliche eben abrutschen, dass sie sagen, hey, ich möchte Kindersoldat werden, basically. Und das ist nicht ohne. Und ich war tatsächlich sehr überrascht, wie gut die beiden das hinkriegen, weil ich habe dann gesehen, die kommen auch von so einem Milieufilm und haben das auch davor schon gemacht, aber ich kannte eben nur die Bad Boys Filme, die beiden. Und habe mir das deswegen den jetzt nochmal angeguckt und ich finde es unfassbar beeindruckend, wie die es hinkriegen, diesen Spagat zu machen zwischen, wir haben hier einen extrem ernsten, der, wo du auch merkst, liegt ihnen auch am Herzen, weil sie eben selber diese Wurzeln haben und vermutlich auch damit konfrontiert sind, dass Leute ihnen gegenüber vielleicht auch einfach Anfeindungen haben, weil sie eben Muslime sind oder so und halt Leute da eben dann immer direkt verurteilt und rassistisch ihnen gegenüber sind. Und dann dieses ernste Drama mehr oder weniger machen, mit trotzdem sehr intensiven, auch teilweise, naja, Action-Szenen, die halt eben keinen Spaß machen und drumherum einfach mit Will Smith und Martin Lawrence den ultimativen Klamauk-Scheiß machen, wo du einfach nur mit allem nur Spaß hast und dir so denkst, so, das finde ich schon sehr beeindruckend, die Range, die da kam. Und das ist wirklich sehr gut und ich finde es schade, dass der nicht größer im Kino gestartet ist. Umso schöner ist es, dass er eben im Heimkino da ist und ihr euch den jetzt angucken kann. Der kam von Busch Media raus und den könnt ihr auch bei uns gewinnen, soweit ich weiß.
Ja, ich glaube schon.
Ja, Art of a Strangers haben wir anfangs der Sendung bereits angesprochen, dass er im Kino ist. Trauriger Film. Millennials sind sad.
Also, sorry, aber Andrew Scott ist kein Millennial mehr. Ja. Der ist schon ein bisschen...
Aber ja. Paul Mescal ist Millennial. Ja.
Paul Mescal ist Millennial und Andrew Scott wirkt wie einer. Es ist okay.
Genau, also das ist die Energie des Films. Ihr könnt das jetzt auch auf Disney Plus sehen, aber auch DVD und Blu-ray sind erschienen, genau. Und wahrscheinlich auch hier in der Verlosung dabei gleich.
Genau, kann man auch mitgewinnen. Also was ich bei All of Us Strangers sagen muss, ich fand ihn nicht so super gut, aber Claire Foy und Andrew Scott sind schon und Paul Mescal sind schon echt absolut. Und Jamie Bell.
Ja, nee, es ist gut besetzt.
Die Schauspieler sind großartig. Ja. Deswegen.
Genau, was auch noch auf Blu-ray rauskam, was ich allen sage, guckt das an, ist Monkey Man.
Ja.
Das Dev Patel Regiedebüt mit Produktion, Regie, was er alles gemacht hat, teilweise Kamera, geschrieben, hat glaube ich auch mitgeeditet und es ist einfach nur ein fantastischer, intensiver Ritt. Guckt euch das an, wenn ihr Bock auf auch nochmal Action-Kino habt oder sowas, macht sehr viel Spaß und passt auch zu allen möglichen anderen politischen Sachen, die aktuell los sind.
Oh stimmt, ich erinnere mich an diesen Film. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, was ist Monkey Man? Ich habe es vergessen. Aber ja, den wollte ich immer noch gucken.
Es ist fantastisch.
Ich hab's nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall. Und auch ein queer-freundlicher Film.
Auf jeden Fall.
Ja, queere Leute spielen eine große Rolle in einem Actionfilm. Auch das sehr sehenswert. Ob man es sehen will, muss man bei Back to Black, dem Amy Winehouse Biopic sehen. Also der Soundtrack ist erwartbar gut. Genau, die Ausstattung ist in Low Bar. Insgesamt Kostüm, Ausstattung, schön gemacht. Ob das so nah an ihrem tatsächlichen Leben jetzt am Ende ist, ist streitbar und haben wir auch in der Rezension schon bestritten. Dennoch könnt ihr es euch für die Vibes ansehen.
Ich schieb noch kurz ein. Back to Black ist bei Studio-Kanal erschienen, könnt ihr jetzt auch dann gleich im Anschluss beim Filmriss-Filmquiz noch gewinnen und Monkey Man gibt's von Universal.
Mhm. Genau, also wir haben viele Filme in der Verlosung gerade und damit gehen wir dann wohl auch schon mal über zu, Moment, jetzt muss ich gucken, wo es hier ist, da.
Filmriss-Filmquiz.
Yay, das Filmriss-Filmquiz. Letzte Woche war das Alien. Diese Woche müsst ihr mal reinhören, was es ist. Ihr könnt auf jeden Fall gewinnen Blu-rays oder DVDs, bin mir gar nicht ganz sicher, von Rebel, Monkey Man, Back to Black und All of Us Strangers. Außerdem gibt es Freikarten für A Killer Romance, Taschen von Kinds of Kindness, die müssen bestimmt ziemlich fancy aussehen.
Die sehen, glaube ich, gar nicht cool aus.
Ich stelle mir vor, dass sie sehr cool aussehen. Und Freikarten für Ein Leben für die Menschlichkeit. Und das könnt ihr gewinnen, indem ihr das Folgende erkennt.
Okay, verdammt, was soll der Scheiß? Ihr gebt uns jetzt die Schlüssel und dann nehmen wir meinen Bruder mit.
Bullshit.
Oh, weißt du, was Bullshit ist? Deine blöde, glatzköpfige Visage.
Oh, nein, das ist persönlich. Komm schon, soll doch Spaß sein.
Okay, tut mir leid, glatzköpfig war fies, du kleine Bitch.
Nein, ja, das ist auch beleidigend. Lass die Waffe reden.
Okay. Na, auf die Knie. Hände hoch. Gut. Stirn nach unten. Gut, groß. Augen geschlossen. Das ist es.
Hoch damit und runter.
Hände hoch, na wird's bald.
Na geht doch.
Okay, die Hände hoch.
Hoch damit, ja. Yep.
Wo soll ich jetzt mit der Stirn hin?
Na runter.
Auf den Boden.
Auf den Boden, die Stirn.
Wie soll ich die Hände hochnehmen, wenn mein Kopf auf dem Boden ist?
Stimmt, genau.
Ja, hab ich mich auch gefragt.
Stellung des Kindes? Noch nie davon gehört? Noch nie Yoga gemacht? Okay, nein. Wow. Gib mir Deckung.
Zeig's ihnen, Baby. Okay. Gut aufpassen.
Arme nach vorne. Knie auseinander, falls ihr Rückenprobleme habt. Wenn ihr es richtig macht, werdet ihr spüren, wie sich der Lendenwirbelbereich wunderbar öffnet.
Nimm deinen Kopf runter. Mach schon, sonst muss ich die hier benutzen, okay?
Wenn ihr wisst, was das war, dann bitte
schreiben an filmriss@popculture.de.
Genau, und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen.
Radio Blau und Radio Korax.
Ja, wollte ich jemanden nicht sprechen lassen, wollte ich drüber sprechen. Wir hatten ganz viel Spaß hier mit euch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und ihr habt ein paar Filmempfehlungen bekommen, die ihr gerne sehen möchtet. Insofern sage ich auf jeden Fall ganz großen Dank an Flo.
Bitteschön.
Okay, 3, 2, 1, it's jam.
Und auch an Jasmin.
Gerne doch.
Und natürlich an Robert und Lars, der uns bei Carlo Vivari im Stich gelassen hat. Nein, wir hatten ganz viel Freude. Wir machen das ja auch gerne mal an den Reglern. Insofern wünsche ich euch ganz viel Spaß im Kino. Habt eine gute Zeit und bis ganz bald.
Bei Basilikum.
Basilikum. Tschüss.